Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Ann-Kathrin Büske am Mikrofon und mein Gast ist heute Steffi Lemke, Bündnis 90 Die Grünen, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Frau Lemke, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag, Frau Büske.
Ich würde gerne zunächst mal mit Ihnen über die aktuelle Situation sprechen, die wir im Grunde gerade weltweit sehen. Florida hat gerade schwere Hurricanes erlebt. Wir hatten im September schwere Regenfälle in Österreich, Tschechien, Polen, in Nigeria, Sudan, Niger. Wir hatten ein verheerendes Hochwasser in Bosnien. Wir haben eine schwere Dürre tatsächlich auch gerade in Brasilien, wo Flüsse austrocknen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Bilder sehen?
Zunächst erstmal Mitgefühl mit den Betroffenen. Wer jemals selber eine Hochwassersituation erlebt hat, kann ein bisschen nachfühlen, wie es Menschen geht, die Hab und Gut verlieren, möglicherweise sogar Angehörige verloren haben. Wir haben ja in vielen dieser Katastrophen auch tatsächlich Todesfälle zu verzeichnen. Im letzten Hochwasser in Deutschland sind wir relativ glimpflich davon gekommen, aber unsere Nachbarn Tschechien, Polen hat es wesentlich härter erwischt, auch Österreich. Und deshalb ist erstmal das Hauptinteresse, wie können wir die Menschen schützen im akuten Katastrophenfall? Und wie können wir bessere Vorsorge betreiben, damit möglichst wenig Schäden auftreten? Und der dritte Punkt ist sicherlich, dass wir jetzt erleben, was uns die Wissenschaft vorausgesagt hat, was uns Klimawissenschaftler seit vielen Jahren prognostiziert haben. Und das sollte uns ein Warnhinweis sein, dass wir diese Aussagen ernst nehmen müssen, dass wir persönlich in unserer Generation hier in Deutschland, in Europa von der Klimakrise betroffen sind.
Es ist ja nicht nur die Klimakrise, es ist auch die Biodiversitätskrise. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen, dass im Grunde alle planetaren Grenzen nahezu überschritten sind, teilweise weit überschritten sind. Und trotzdem entsteht ja im Moment nicht so was wie ein politischer Handlungsdruck. Wie erklären Sie sich das?
Wir erleben gegenwärtig weltweit einen Rollback gegen progressive Politik. Auch gegen diese wissenschaftlichen Erkenntnisse. Selbst bei dem Hurricane Milton jetzt gab es ja völlig abstruse Erklärungen, wie der zustande gekommen sein könnte, dass er was mit dem Wahlkampf in den USA zu tun haben könnte. Das heißt, eine Verweigerungshaltung gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen und inzwischen auch gegenüber der Realität. Aus Angst vor der Zukunft, auch weil man nichts tun will, weil man noch funktionierende Geschäftsmodelle fortführen möchte und weil man die Investitionen scheut, die notwendig sind für Klimaschutz, für Klimaanpassung, für den Schutz der Natur. Also quasi eine Kapitulation vor den Herausforderungen. Und deshalb bin ich wirklich froh, dass wir als Bundesregierung mit allen Schwierigkeiten, die wir haben, mit allen Problemen, die da aufgetaucht sind, wirklich hier für Deutschland, für Europa Fortschritte erzielt haben beim Klimaschutz, beim Umwelt- und Naturschutz.
Ich möchte gleich auch noch mit Ihnen konkret über Klimaanpassungsmaßnahmen sprechen, aber vielleicht erstmal noch ein bisschen abstrakter über Politik sprechen. Sie haben neulich in einem Spiegel-Interview gesagt, dass die Grüne Partei ihre Politik jetzt von den Menschen her und von den konkreten Auswirkungen auf ihr Leben her denken müsse. Was heißt das konkret, wenn Sie jetzt an Klima und Biodiversität denken?
Wissen Sie, ich lebe ja immer noch in Dessau, wo ich geboren bin und habe immer versucht, Politik von dieser Realität her zu machen, die die Menschen vor Ort erfahren. Die ist natürlich in Dessau eine andere als in anderen Landesteilen, aber zu gucken, was sind die praktischen Dinge, die bewegt werden müssen. Wir können natürlich die internationalen Klimakonferenzen weiter fortführen. Sie müssen aber mehr Output, mehr Ergebnisse in der Realität der Menschen mit sich bringen. Und wir müssen schauen, was die wirksamsten Hebel sind. Wir hatten in Sachsen-Anhalt im Neubau einen wahnsinnig hohen Prozentsatz bereits von Wärmepumpen. Das heißt, von diesem Punkt aus zu gehen und zu schauen, wie bringen wir das auch in den Altbau. Bei der Mobilität sind viele Menschen in den großen Städten dabei, umzustellen, sei es auf das Fahrrad, sei es auf den öffentlichen Nahverkehr. Wie bringen wir insgesamt die Mobilität auch im ländlichen Raum in ein postfossiles Zeitalter, aber mit den Menschen? Im ländlichen Raum wird das Auto ein wichtiges oder das wichtigste Fortbewegungsmittel bleiben. Da hilft das Fahrrad an vielen Stellen nicht. Und deshalb brauchen wir auch dafür Mobilitätskonzepte, die für die Menschen bezahlbar sind. Normale Menschen werden sich kein E-Auto für 80.000 Euro anschaffen. Das heißt, an diesen praktischen Dingen anzupacken, das übrig natürlich nicht die politischen, die wissenschaftlichen Konzepte, aber stärker von diesem Standpunkt aus zu denken und das besser mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen in Übereinstimmung zu bringen.
Jetzt haben Sie gerade das Stichwort Mobilität schon genannt. Im Moment kommt ja ein großer Widerstand aus der Automobilbranche gegen die Flottengrenzwerte, eben auch, weil die Automobilbranche unter Druck geraten ist. Deshalb wünschen sich einige Konzerne, dass die Flottengrenzwerte nochmal überprüft werden, aufgeweicht werden, also Autos länger mehr CO2 ausstoßen können. Und die Begründung ist, dass es um Arbeitsplätze geht. Arbeitsplätze auch in Deutschland. Arbeitsplätze sind ja immer was, was konkret tatsächlich die Lebensrealität der Menschen auch betrifft. Da verdienen viele Menschen sehr, sehr gut. Sind nicht im Grunde immer Arbeitsplätze, ist nicht immer dieses Argument vielen Menschen näher als vielleicht dieses abstrakte, ein bisschen Klimaschutz machen, damit es nicht ganz so schlimm wird?
Ja, genau das meine ich. Die Bekenntnisse, die Lippenbekenntnisse zum Klimaschutz sind ja alle da gewesen. Aber wenn in der Praxis, in der Realität dann die Veränderungen umgesetzt werden müssen, weichen halt auch demokratische Parteien zurück. Wird das, was Europa vor kurzem beschlossen hat, alle Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, alle haben sich zu diesen Flottengrenzwerten bekannt, weil dieser Pfad als richtig erkannt war, Planungssicherheit für die Industrie gab und einheitliche Spielregeln in Europa geschaffen hatte. Dass das jetzt kurz danach wieder grundsätzlich in Frage gestellt wird, das ist ein Zickzackkurs, der, glaube ich, schwer nachvollziehbar ist. Zu sagen, selbstverständlich brauchen wir die Arbeitsplätze, die können aber eben auch E-Autos, die für den Privat-Pkw-Bereich, sagt der VW-Chef, das Modell der Zukunft sind. Auch das ist ja mit Arbeitsplätzen verbunden. Und wie wir diese Dinge jetzt zusammenbringen, dafür brauchen wir eine Lösung. Ich will da überhaupt nicht ideologisch rangehen. Es ist immer sinnvoll, Dinge nochmal zu überprüfen. Aber dass das jetzt zum Rollback bei den Klimaschutzzielen genommen werden wird von manchen Akteuren, liegt auf der Hand. Und das sollte uns angesichts der Stürme, der Hochwasser, der Dürreereignisse nicht passieren. Das wäre fatal.
Verstehe ich Sie da richtig, dass Sie auch der Meinung sind, dass man an der Stelle dann jetzt standhaft bleiben sollte und bei der Regelung bleiben sollte?
Ich bin der Meinung, dass wir die Klimaschutzziele im Mobilitätssektor umsetzen müssen. Wenn es auf diesem Wege Verbesserungen gibt, dann bin ich offen dafür. Es darf kein Rollback geben. Man darf nicht vor den Herausforderungen jetzt zurückweichen und alles, was man vor knapp anderthalb, zwei Jahren beschlossen hat, wieder zurückabwickeln.
Dann lassen Sie uns vorausgucken. Klimaschutz ist das eine, also CO2-Minderung, Klimaanpassung ist das andere, was jetzt ja auch notwendig ist, wenn wir die Klimaveränderungen sehen. Sie haben eine Strategie auf den Weg gebracht, eine Klimaanpassungsstrategie. Im Moment können Verbände dazu Stellung nehmen. Darin sollen auch konkrete Ziele formuliert werden für Klimaanpassung. Wie genau soll das funktionieren?
Die Klimaanpassungsstrategie nimmt diesmal alle Ressorts, alle Ministerien in die Pflicht. Das Landwirtschaftsressort genauso wie das Gesundheitsressort oder das Verkehrsressort. Alle Ministerien haben beigetragen und für ihre jeweiligen Bereiche Ziele definiert. Im Gesundheitsbereich geht es zum Beispiel um besseren Arbeitsschutz. Wenn wir mehr Tage mit hoher UV-Strahlung haben, wie schützen wir Arbeitnehmer, die im Freien arbeiten, vor der gefährlichen Strahlung? Als ein konkretes Beispiel. Oder wie kriegen wir Trinkpläne in Altenheime, in Krankenhäusern, weil zu wenig Trinken an Hitzetagen ein Problem ist. Wie wird die Verkehrsinfrastruktur, die Menge an Straßen und Autobahnen fit gemacht für die sich mehrenden und stärker werdenden Hochwasserereignisse? Dafür haben alle Ministerien beigetragen. Das ist neu. Damit steht die Klimaanpassungsstrategie in Deutschland das erste Mal auf solchen Füßen, auch mit konkreten Maßnahmen untersetzt. Und deshalb bin ich froh, wenn wir das im Kabinett in diesem Jahr noch beschließen werden können.
Es geht ja darum, auch messbare Ziele zu definieren. Das habe ich verstanden, ist tatsächlich auch ein zentraler Punkt. Und wenn wir vielleicht ein Ziel aus dem Bereich Wasser nehmen, Wasser in ausreichender Menge und guter Qualität ist eine essentielle Lebensgrundlage für Mensch und Natur und für das soziale und wirtschaftliche Handeln der Menschen. Diese wertvolle Ressource ist für die jetzige sowie für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Wie macht man so ein ja doch recht abstraktes Ziel konkret messbar?
Wir haben, um ein Beispiel dafür zu nennen, Ziele vorgegeben, was zumindest in großen Städten an öffentlichen Trinkwasserbrunnen sinnvoll errichtet werden sollte, wenn wir auf Hitzetage zukommen und das für Menschen, die sich im öffentlichen Raum bewegen, schwierig werden kann, dann ausreichend zu trinken. Das heißt, pro Bevölkerungszahl eine solche Anzahl von Trinkbrunnen zu errichten, die dann auch, wenn man draußen unterwegs ist oder zum Beispiel für Obdachlose von essentieller Bedeutung ist. Der zweite Punkt, an dem wir arbeiten, ist die Frage der Vereinheitlichung der Wasserentnahmeentgelte in Deutschland. Also hier zu realeren Preisen zu kommen für Nutzer unserer Wasserressourcen.
Wenn man jetzt aber mehrere Indikatoren braucht, um ein Ziel messbar zu machen, ist dann nicht auch die Gefahr groß, dass man sehr viel Zeit damit verbringt, diese Indikatoren quasi aufzulisten, als dann tatsächlich an der Umsetzung des Ziels zu arbeiten? Oder vielleicht auch anders gefragt, birgt das nicht ein Bürokratierisiko?
Wir sind ja in sehr konkreten Zielen unterwegs. Ich denke, dafür hatte ich etliche Beispiele genannt. Trinkpläne aufzustellen ist etwas ganz Handfestes. Aber vor 10, 15 Jahren hat man das überhaupt nicht bedacht. Deshalb ist das Wissen jetzt in die entsprechenden Einrichtungen zu tragen der wichtige Schritt. Und deshalb reden wir da jetzt nicht theoretisch, bürokratisch über Indikatoren, sondern wir reden darüber, was kann das Bundesgesundheitsministerium dazu beitragen, dass jedes Krankenhaus, jedes Alten, jedes Pflegeheim Trinkpläne aufstellt. Wie können wir dem Personal dafür mehr Möglichkeiten einräumen, bessere Sensibilität schaffen. Das heißt, für mich ist das keine abstrakte Diskussion, sondern wir sind bei Klimaanpassung in sehr konkreten Maßnahmen. Die Frage von Entsiegelung in Städten, mehr Kühlinseln zu schaffen, bessere Wasserversickerung zu schaffen, das sind ganz konkrete und handfeste Maßnahmen. Und die Problematik bei Klimaanpassung ist, dass es kein einzelnes Ziel gibt. Es geht nicht um das Reduzieren von CO2-Ausstoß. Es geht nicht um das Betonieren von so und so viel Quadratmetern Verkehrsfläche, sondern es ist eine Vielzahl von komplexen Maßnahmen, damit sich unsere Gesellschaft insgesamt darauf einrichten kann, wie das Klima sich verändert. Und das, obwohl wir noch nicht in allen Bereichen das ausreichende Wissen haben, was auf uns zukommt.
Als Teil der Klimaanpassung wird auch der Hochwasserschutz wichtiger. Das haben wir in Deutschland in diesem Jahr mehrfach gemerkt, in vielen Regionen. Sie haben in dieser Woche eine Novelle des Hochwasserschutzgesetzes in die Ressortabstimmung gegeben. Was soll sich ändern?
Wir brauchen besseren Hochwasserschutz, der sich an die jetzt mit Starkregen verbundenen Hochwasser anpasst. Das heißt, mehr und schnelleren Hochwasserschutz. Mit dieser Gesetzesnovelle werden wir ermöglichen, dass Hochwasserschutzeinrichtungen schneller gebaut werden können. Wir werden hier beschleunigen. Wir werden konkrete Standards für zum Beispiel Brückenhöhen festlegen, die sich an anderen Hochwasserpegeln orientieren müssen als in der Vergangenheit. Und wir ermöglichen den Ländern, Gefahrengebiete einzurichten, in denen dann die Ausnahmen für Neubauten stärker eingeschränkt werden können.
Stärker eingeschränkt werden bedeutet, dass in Zukunft gar nicht mehr in Überschwemmungsgebieten gebaut wird? Oder kann man das im Zweifelsfall doch noch mit einer kleinen Ausnahme irgendwie möglich machen?
In Überschwemmungsgebieten soll ja bereits heute nicht neu gebaut werden.
Theoretisch.
Überschwemmungsgebiete sind teilweise sehr große Flächen. Und deshalb wollen wir mit der Kategorie der Gefahrengebiete eine bessere Differenzierung vornehmen. Das ist auch eine Forderung aus den Bundesländern. Das ist eine Forderung der Versicherungsgesellschaften, weil immer weniger versicherbar ist, wenn die Hochwasserereignisse immer häufiger und immer stärker werden. Das heißt, die Ausnahmen, und das sind viele, die wir im Moment haben, so konkret zu fassen, dass die Schäden in Zukunft geringer werden und eben solche Gefahrengebiete einzurichten, in denen die Länder dann noch strengere Maßstäbe anlegen können.
Sie haben eben gesagt, Hochwasserschutzeinrichtungen sollen schneller gebaut werden können. Gilt es nur für technischen Hochwasserschutz oder auch für natürliche Maßnahmen?
Das soll für beides gelten. Wir brauchen den technischen Hochwasserschutz. Wir brauchen an verschiedenen Stämmen Deiche oder auch Rückhaltebecken. Der natürliche Hochwasserschutz wird letzten Endes immer die preiswertere und wirksamere Alternative sein, dort, wo wir den Platz dafür haben, wo Deichrückverlegungen möglich sind, wo wir Auen renaturieren können, ist das immer die beste Möglichkeit. Wir haben mit einer einzigen Deichrückverlegung bei Lenzen an der Grenze von Sachsen-Anhalt nach Brandenburg an der Elbe das Absenken des Hochwasserscheitels um einen halben Meter hinbekommen. Das ist unglaublich viel, wenn ein Hochwasser durch die Elbe fließt. Und von solchen Maßnahmen mehr zu bekommen an den Flüssen, wo dafür der entsprechende Raum ist, da ist natürlicher Hochwasserschutz das Mittel der Wahl.
Für technischen Hochwasserschutz kann im Zweifelsfall ja auch Land enteignet werden. Beim natürlichen Hochwasserschutz ist das noch nicht der Fall. Also wenn eine Deichrückverlegung stattfinden soll, dann kann dafür niemand enteignet werden. Das ist häufig ein Problem tatsächlich für die konkrete Umsetzung von solchen Projekten. Wollen Sie das ändern? Soll künftig auch für Auenrenaturierung enteignet werden können?
Ich halte Enteignung für kein sinnvolles Mittel. Es sollte nur in absoluten, in extremen Ausnahmefällen eingesetzt werden. Das hat möglicherweise auch etwas mit meiner ostdeutschen Biografie zu tun. Wir sind gegenwärtig an vielen Stellen dabei, Deichrückverlegung, Auenrenaturierung hinzubekommen. Wir wollen ja auch die Flüsse damit wieder natürlicher gestalten und auch einen Effekt für den natürlichen Klimaschutz, für die Gewässerreinhaltung, für die Biodiversität zu haben. Ich habe bei meinen vielen Besuchen im Land gemerkt, dass überall dort, wo Akteure vor Ort konstruktiv an der Sache orientiert miteinander solche Probleme angehen, auch Lösungen gefunden werden. Man kann über Flächentausch, man kann über Ausgleichsmaßnahmen auch Deichrückverlegungen ohne Enteignung hinbekommen.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen. Und ich würde gerne einen Themenswitch mit Ihnen machen. Vor kurzem sind durch Deutschlandfunk-Recherchen die Inhalte eines Gutachtens des Öko-Instituts bekannt geworden. Demnach könnte die Suche für ein Atommüllendlager noch deutlich länger dauern. 2074 ist das Ergebnis dieses Forschungsvorhabens des Öko-Instituts. Sie haben damals gesagt, als das öffentlich wurde, Moment mal, wir haben im Hintergrund schon Gespräche geführt und Aspekte identifiziert, so lange wird es nicht dauern. Im Gesetz steht ja eigentlich ursprünglich mal 2031 als Zielmarke. Wie lange wird es denn jetzt dauern?
Wenn ich eine Bemerkung vorab machen darf, Frau Büsker, ich glaube, dass diese ganze Diskussion nochmal zeigt, dass es gut ist, dass Deutschland aus der Atomnutzung ausgestiegen ist. Denn wir haben jetzt für wenige Jahrzehnte diesen Energieträger genutzt und haben jetzt noch für viele Jahrzehnte, Jahrhunderte mit den Folgen, mit den Altlasten zu tun, die ziemlich teuer sind. Deshalb ist es eine gute Entscheidung gewesen, die ja von allen demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag getroffen wurde, dass wir aus der Atomkraftnutzung aussteigen. Ich habe sehr klar gesagt, dass die Endlagersuche schneller vonstatten gehen muss und dass wir das Endlager bis zur Mitte des Jahrhunderts brauchen. Denn ansonsten wird auch die politische Diskussion darüber schwer durchzuhalten sein. Wir werden deshalb diese Suche beschleunigen und ich will zwei Beispiele nennen für Optimierungen für die Beschleunigung, die bei der Studie des Öko-Instituts noch nicht berücksichtigt werden konnten. Wir haben zum einen durch jährliche Veröffentlichung der Bundesgesellschaft für Endlagerung jetzt die Möglichkeit, dass wir frühzeitig sagen, welche Regionen in Frage kommen. Im Moment wird ja das gesamte bundesdeutsche Gebiet erkundet. Das hat der Bundestag so beschlossen. Und wenn wir jetzt die regionalen Beteiligungsformate zügig anlaufen lassen und erleichtern, dann werden wir die zu erkundende Fläche zügig eingrenzen können. Ab 2027, so sieht es der Plan vor, sollen dann ober- und untertägige Erkundungen stattfinden. Und hier sehe ich großes Einsparpotenzial für die Zeit, etwa wenn bei der obertägigen Erkundung nicht alle Standorte pauschal umfassend und bis ins kleinste Detail untersucht werden, sondern jeweils nur so weit, bis man sagen kann, dieser Standort wird nicht der bestmögliche Standort sein.
Also quasi über ein Ausschlussverfahren, wo es nicht geht, das wirft man aus dem Rennen.
Das ist jetzt sehr salopp zusammengefasst. Wir haben in einem langen Diskussionsprozess des Deutschen Bundestages das Endlagersuchgesetz beschlossen. Das setzt das Bundesumweltministerium jetzt um. Aber für die Zuhörer ist es so, glaube ich, eine gute Zusammenfassung.
Wie kommen Sie jetzt auf die Zeitachse Mitte des Jahrhunderts?
Weil wir alle Beschleunigungspotenziale gegenwärtig untersuchen, mit etlichen bereits gut vorangekommen sind und die BGE demnächst ihren Bericht vorlegen wird, mit dem sie darlegt, wie wir schneller als 2074 zu einem Endlager kommen. Man muss vielleicht noch mal dazu sagen, dass ursprünglich der Bundestag 2031 festgelegt hatte. Als dieser Beschluss gefasst wurde, wussten alle Beteiligten, dass dieses Datum nicht sehr realistisch ist, um nicht zu sagen nicht erfüllbar ist. Man hat das damals gemacht, um die Suche möglichst schnell, möglichst intensiv in Gang zu setzen. Als ich das Amt übernommen habe, habe ich mit der BGE gesagt, dass wir jetzt einen realistischen Zeitplan brauchen, weil klar war, 31 ist nicht haltbar. Und deshalb haben wir jetzt das erste Mal belastbare Zahlen und wird die BGE jetzt einen Bericht vorlegen, in dem sie das alles evaluiert und überprüft hat und wir dann die Schlussfolgerung für Beschleunigung ziehen.
Ich habe mit einigen der Verantwortlichen gesprochen, die damals am Standortauswahlgesetz beteiligt waren, die ehemalige Umweltministerin Barbara Hendricks, SPD, oder auch die ehemalige Vorsitzende der Endlagerkommission Ursula Heinen-Esser. Und beide sagen, wir haben uns damals schon auch bewusst für 2031 als Datum entschieden, auch als politische Marke, damit sich etwas in Bewegung setzt. Jetzt verschieben Sie ja im Grunde gerade diese politische Marke, indem Sie 2050 sagen. Ist das nicht auch ein bisschen das Signal, es eilt nicht so?
Definitiv nicht. Aber eine politische Marke ist halt keine Marke, die in der Realität umsetzbar ist. Das war bekannt. Das belegt ja nochmal meine Aussage, dass man das getan hat, um die Suche in Gang zu setzen. Und ich stand aber mit Amtsübernahme in der Verantwortung, mich jetzt an der Realität zu orientieren. Und die sagt klipp und klar, 2031 geht nicht. Und deshalb sind wir jetzt intensiv am Erarbeiten eines realistischen Zeitplans. Und der kann nicht 2074 heißen, der muss früher liegen. Und deshalb werden wir jetzt alle Maßnahmen vorlegen, die das ermöglichen, bis 2050, bis Mitte des Jahrhunderts das Endlager zu finden.
Sie haben ja eben schon gesagt, das Standortauswahlgesetz, das wurde damals mit wirklich breiter parlamentarischer Mehrheit beschlossen. Ähnlich war es beim Atomausstieg 2011. Da wollten dann ein paar Jahre später aber einige Parteien schon mal nichts mehr von wissen. 11 Jahre später, nämlich als es 2022 darum ging, die Atomkraftwerke tatsächlich dann noch abzuschalten. Da haben Union und FDP ihre Entscheidung von 2011 bereut, kann man glaube ich sagen. Also der Beschluss hat 11 Jahre gehalten. Beim Standortauswahlgesetz wird jetzt davon ausgegangen, dass, oder sagen wir mal, beim Standortauswahlprozess wird jetzt davon ausgegangen, dass 2050 etwas umgesetzt wird, was 2017 beschlossen wurde mit breiter Mehrheit. Also wie kann das gelingen, tatsächlich über diesen langen Zeitraum eine politische Verbindlichkeit herzustellen, damit nicht plötzlich 2050 auch der Bundestag sagt, hoppla, nee, wollen wir doch nicht.
Naja, das ist die Schwierigkeit für all diejenigen, die jetzt die Hinterlassenschaften der Atomkraftnutzung aufräumen müssen. Ich sagte, es wurde einige Jahrzehnte damit Energie produziert und Geld verdient. Und jetzt werden noch mehrere Generationen mit den Hinterlassenschaften zu kämpfen haben. Und müssen Verantwortliche wie ich eben ein Endlager finden. Man kann sich nicht 2050 hinstellen und einfach sagen, nö, das lassen wir jetzt, weil der Atommüll im Moment in Zwischenlagern steht oder eben auch in den Atomkraftwerken noch vorhanden ist. Man kann ja aber seinen Mülleimer, um es jetzt auch mal ganz salopp zu formulieren, nicht permanent in der Wohnung rumstehen lassen. Wir brauchen eine Lagerstätte, die diese hochgefährlichen Substanzen sicher verwahrt und im Übrigen auch sicher vor potenziellen Risiken wie Angriffen verwahrt. Jede Regierung wird in der Verantwortung stehen, diese Aufgabe zu schultern. Der kann man sich nicht verweigern. Alles, was gegenwärtig an Ideen existiert, diesen Atommüll zu verbrennen, ist komplett unrealistisch. Dafür gibt es keinerlei Verfahren. Es gibt nur die sichere Verwahrung. Das tun alle Staaten. Und deshalb wird jede Regierung unseres Landes in der Pflicht sein, ein solches Endlager zu finden. Und deshalb sind alle Regierungen, auch die Landesregierungen, mit in der Verantwortung, die Endlagersuche progressiv zu begleiten. Wenn das verschleppt wird, wenn das absichtlich verzögert werden sollte, wenn man das politisch in Frage stellen wollte, würde man allen Zwischenlagerstandorten einen schlimmen Bärendienst erweisen und würde Sicherheitsrisiken in Kauf nehmen, wenn kein Endlager gefunden würde, die ich für absolut unverantwortlich halte.
Umweltministerin Steffi Lemke im Deutschlandfunk-Interview. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Büsker.